Micro Europa.
Sounds
moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle 96.6. Mein Name ist Alex Mauch und heute haben wir für euch eine Magazinsendung über zwei Themen, die jedem ein Begriff sind. Burnout und Angst. Aber bevor wir uns mit diesen befassen, steigen wir mit einem Song ein, nämlich Four Leaf Clover von The Cooks. Bis gleich.
Sitting in a misty undress, as the kettle whistle blows. Paperback novelette still open, and the door is closed. You've got a real sick mind. You write a column for the Times. For all the lovers gone blind who are looking for a sign. And when the night is over and the drugs are gone, all you got is your folly clover you keep inside your coat. And when the night is over and the drugs are gone, you feel the world is getting colder, you got no one to hold. And six pages down and she's lighting up her train wreck soul. She was abandoned by her lover, lived by the road. And so appalling, scrawling those bullshit words, it's thirsty work. So she'll stumble down to the boozer just to have a flirt. You've got a real sick mind. You write a column for the Times. For all the lovers gone blind who were looking for a sign. And when the night and the drugs are gone, all you've got is your folly clover you keep inside your coat. And when the night is over and the drugs are gone, you feel the world is getting cold, that you got no one to hold. You got no one to hold. Got a real sick mind. You got a real sick mind. And when the night is over and the drugs are gone, all you've got is your body cover you keep inside your coat. And when the night is over and the drugs are gone, you feel the world
immer mehr Menschen fühlen sich wie ausgebrannt. Und dahinter steht nicht immer nur reiner Stress. Burnout, wie das Krankheitsbild benannt wird, ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Ursachen und Folgen sind vielfältig. Hier ein Beitrag von Olivia Denner.
Lustlosigkeit, Müdigkeit, Gereiztheit, Angstzustände, Beklemmungen bei der Arbeit, Rückenschmerzen. Alles, was sonst selbstverständlich ist und zum Alltag gehört, wird mehr und mehr zur Kraftanstrengung. Es gibt viele Symptome, die auf ein Burnout-Syndrom hinweisen. Und diese sind sehr ernst zu nehmen. Der Psychologe Herbert Freudenberger definierte 1974 erstmals Burnout als Zusammenbruch aufgrund von Überarbeitung oder Stress. Ursprünglich galt Burnout als Managerkrankheit, doch das hat sich längst geändert. Die allgemeine Ortskrankenkassen zählten im Jahr 2018 durchschnittlich 5,7 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 1000 Mitglieder aufgrund einer Burnout-Diagnose. Dreimal so viele wie vor 10 Jahren. Laut einer Statistik der KKH, der Kaufmännischen Krankenkasse, sind Männer am meisten von einem Burnout betroffen. Nach Meinung vieler Experten sagen diese Zahlen jedoch nicht viel aus. Denn wie viele Menschen wirklich unter Burnout leiden, lässt sich oft gar nicht richtig sagen. Was aber führt zu einem Burnout? Chronischer Stress, Überbelastung im Beruf und im Privatleben, aber auch Arbeitssucht können dazu führen, sagt Jana Acker, Expertin für betriebliches Gesundheitsmanagement bei der Kaufmännischen Krankenkasse. Burnout tritt häufig im Zusammenhang mit anderen, zumeist psychischen Erkrankungen auf, vor allem mit Depressionen. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, spricht in diesem Zusammenhang schon von einer Volkskrankheit. Der erste und zugleich schwierigste Schritt für Betroffene ist, sich bewusst zu werden, dass sie aus dem Gleichgewicht geraten sind. Dass ihnen Dauerstress zusetzt oder sie als Workaholic ihrem eigenen Körper und Seele schaden. Wenn dazu noch Symptome wie Schlafstörungen auftreten, sollte man schleunigst zum Arzt gehen. Wichtig ist, das Problem so früh wie möglich zu erkennen, um gegensteuern zu können. Steht die Diagnose Burnout, können Erkrankte verschiedene Formen der Therapie in Anspruch nehmen. Sehr oft hilft es, seine Lebensgewohnheiten zu ändern, bewusster mit sich umzugehen, sich sportlich zu betätigen, sich neuen und gewohnten, aber vernachlässigten Freizeitaktivitäten und Hobbys zu widmen. Dabei erfährt der Betroffene auch neue Erfolgserlebnisse. In schweren Fällen sollte man unbedingt die Hilfe eines Therapeuten in Betracht ziehen. Auch ein Klinikaufenthalt kann helfen. Nach Expertenmeinung gilt es dann als Ziel der Behandlung, Stresssituationen durch Entspannung auszubalancieren. Nur so kann es gelingen. In der heutigen Leistungsgesellschaft fühlen sich aber auch immer mehr junge Menschen ausgebrannt. In ihrem Essay »How Millennials Became the Burnout Generation« beschreibt die amerikanische Journalistin Anne Helen Peterson eine ehrgeizige und beruflich ambitionierte Generation, die es andererseits aber nicht fertigbringt, sich um Alltagsdinge zu kümmern, wie Termine beim Arzt zu vereinbaren oder Rechnungen zu überweisen. Anne Helen beschreibt diese Verhaltensweise als Errant Paralysis, die Erledigungslähmung. Auch hier liegen die Gründe in der subjektiven Wahrnehmung von Stress, der Angst, Fehler zu machen, was zu Unsicherheiten führt und tatsächlich in Fehlern münden kann. Eine Überforderung tritt ein. Auch ein überhöhtes Verantwortungsgefühl sowie die Neigung zum Perfektionismus macht Menschen anfälliger für Burnout. So André Kümmel in einem Artikel für die Wochenzeitung Zeit. Kümmel ist Oberarzt in einer auf die Behandlung von Burnout spezialisierten Klinik im Gezeitenhaus in Bonn. Wie eine Studie der beiden Psychologen Thomas Curran und Andrew Hill aus England unterstreicht, haben junge Menschen heute einen weitaus höheren Anspruch nach Perfektionismus als noch in den 1980er Jahren. Am besten aber ist es, es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass man sich ausgebrannt fühlt. Denn es gibt Möglichkeiten zur Vorbeugung. Wichtig sind zum Beispiel geregelte Arbeitszeiten, Freundschaften und soziale Kontakte, eine feste Beziehung, Gespräche, um Ängste zu erkennen und ihnen zu begegnen.
Olivia Denner mit einem Beitrag über das Burnout-Syndrom. Eine Krankheit, die inzwischen alle Schichten der Gesellschaft betrifft. Auch in 1983 spürte der Vater des E-Bus-Slabs, Larry Graham, bereits Burnout-mäßige Frustration. Und er verleitet dieser Ausdruck in dem passend benannten Lied I'm Sick and Tired, hier zu hören bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle.
Patience is all but run out, and I can't find the work at all. Everyone's feeling the pressure, and there's tension in the air. And those temporary so-called escapes, y'all, they can't take us anywhere. Hey, I know there's better days ahead. But in the meantime, this is all my head. Oh, I'm sick and tired, can't take no more. I can't take no more. I'm sick and tired, can't take no more. I can't take no more. Tired of being poor, I got bill collectors on my back, and the unemployment office don't know how to act. It's been 13 months since I had a job. Times are getting rough, my head is getting hard. I'm sick, tired, broke, fired. I know you feel the same, so you might as well sing.
I'm sick and tired, can't take no more. I can't take no more. Everybody's saying that. I'm sick and tired, can't take no more.
Wer kennt es nicht? Die Knie fangen an zu zittern, der Puls rast und am liebsten würden wir schreiend davonrennen. Angst, unser alltäglicher Begleiter. Ob es sich hierbei um eine Flugangst handelt, um die Angst vor der Dunkelheit oder das generelle Gefühl in einer bedrohlichen Situation. Es ist ein Teil unseres Lebens. Warum wir Angst empfinden, welche Symptome sich äußern, wie sich eine Phobie von der Angst unterscheidet und mehr erfahrt ihr in dem Feature von Anna Stiegeler und Nurian Rasidova. Viel Spaß!
Verehrter Professor, ich muss eine Flugreise machen und habe Angst. Kann ich dem Piloten wirklich vertrauen? Werde ich sterben?
Mein lieber Jean-Denis, selbstverständlich werden Sie sterben. Aber nicht unbedingt in einem Flugzeug. Sie leiden unter sogenannter Flugangst. Ha! Damit stehen Sie keinesfalls allein. Jeder Dritte hat Angst im Flugzeug.
Ängste und Phobien begleiten uns seit Anbeginn der menschlichen Evolution. Seien es die alltäglichen Ängste, ausgeprägte Phobien, Kinderängste oder die Angst vom Aberglauben. Wir sind Nurian Rasidova und Anna Stiegeler und haben uns mit den verschiedenen Facetten der Angst auseinandergesetzt. Im folgenden Feature erfahrt ihr, warum wir Angst haben, was man dagegen tun kann und warum sich manche von uns der Angst freiwillig aussetzen.
Mit einem verschlafenen Blick am Morgen auf den Kalender wird uns schwarz vor Augen. Es ist Freitag, der 13. Angst fährt uns durch die Glieder und lässt uns augenblicklich erstarren. Nach kurzer Zeit löst sich, Gott sei Dank, die gröbste Anspannung, aber ein unbehagliches Gefühl bleibt. Mit dem ersten Kaffee versuchen wir uns zu beruhigen, um daraufhin gelassen zur Arbeit fahren zu können. Halt, stopp! War das nicht gerade eine schwarze Katze, die unseren Weg von links nach rechts gekreuzt hat? Der Tag kann ja nicht besser werden, denn bekanntlich kommt ja ein Unglück nur selten allein. Uns wird Angst und Bange, was der Tag noch so alles mit sich bringen mag. Die Angst ist vergleichbar mit jener, die wir wahrscheinlich alle Ende 2012 gefühlt haben, als uns der prophezeite Maya-Weltuntergang bevorstand. Schon Monate vorher wurden Angst und Schrecken verbreitet. Aber stimmt, wenn man mal genauer überlegt, haben wir das ja überlebt. Also vielleicht überstehen wir mit der nötigen Portion Glück auch den heutigen Tag. Wenn nicht gerade ein Spiegel zerbricht und damit unser Unglück für die nächsten 7 Jahre sowieso besiegelt ist. aber ein Unglückstag wie dieser lädt ja förmlich zu Missgeschicken und Malheurs ein. Dazu können natürlich wie so oft Heinz und Gudrun ihre ollen Kamellen beisteuern. Wie immer haben sie eine ihrer passenden Horrorstories parat. Angst und Schrecken wird von ihnen verbreitet. Muss verbreitet werden. Schließlich ist der Cousine von Heinz' neuem Nachbar am Freitag, dem 13. ein Kuchenblech runtergefallen. Auch Gudruns Geschichte hört sich nicht weniger schrecklich an. Die beste Freundin ihrer Tante hat sich doch tatsächlich an einem Freitag, den 13. den kleinen Zeh gestoßen. Solche Katastrophen geschehen ja schließlich und nur ausschließlich am Freitag, den 13. und niemals an einem Montag, den 13. Vor solchen Tragödien muss die Weltbevölkerung oder zumindest die Deutsche gewarnt werden. Und falls die Ereignisse an einem solchen Tag eventuell doch nicht so dramatisch sind, findet sich immer einer, der aus einer Mücke einen Elefanten macht und Angst und Schrecken verbreitet. Der Tag neigt sich erfreulicherweise seinem Ende zu. Und denken wir nochmal genauer in unserem wohlbehüteten Bett drüber nach, halten wir das alles so aufgeklärt, wie wir nun mal sind, doch nur für Hokuspokus. Wir glauben nur an Zahlen, Fakten und die reine Physik. Wer glaubt denn schon an Hexen oder Vampire? Niemand. Naja, Zeit, den Tag zu beenden. Aber nur um nochmal sicher zu gehen, dass die Sterne einem auch ja gut gesinnt sind, lässt sich der kurze Blick in das eigene Horoskop nicht vermeiden. Um aber ganz sicher alle bösen Geister des angsteinflößenden Tags zu vertreiben, lieber noch dreimal auf Holz klopfen. Sicher ist sicher.
Verschiedenste Ängste begleiten uns durch den Alltag. Wir haben uns mal in Tübingen umgehört, wovor die Menschen Angst haben.
Ich habe bei sehr vielen Dingen, die mit Höhe zu tun haben, Angst, dass ich dann unkontrollierte Dinge tue, wie zum Beispiel mein Handy runterwerfen oder irgendwelche Aktionen machen, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben.
Angst habe ich eigentlich am meisten mittlerweile davor, krank zu werden oder dass Personen um mich herum krank werden, weil das irgendwie sowas ist, was man nicht beeinflussen kann.
Angst habe ich eigentlich wenig. Die größte Angst ist, dass irgendeinem von meinen Kindern oder meiner Frau was passieren könnte. Sonst habe ich eigentlich gar keine Angst.
Am meisten Angst habe ich davor, geliebte Menschen aus meiner Familie und auch Freunde zu verlieren.
Ja, wenn man älter ist, hat man natürlich schon Angst, dass irgendjemandem in der Familie was passiert. Aber richtig Angst eigentlich nicht, halt eher Befürchtungen. Angst habe ich vor Mäusen, seit ich zurückdenken kann. Und je mehr ich mich zusammenreiß, umso schlimmer wird's.
Ich habe Angst, dass KFC zumacht, bei Burger King die Eismaschine kaputt ist, dass es keinen Hot Brownie mit Eis mehr gibt.
Ich habe Angst vor Höhen. Alle Höhen, egal ob Brücken oder Flugzeuge, ich mag es noch nicht zu fliegen.
Von der Dunkelheit und vor Geistern.
Vor Fischen. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich kann ins Meer nur so weit rein, wie der Boden unter mir ist oder wie ich den Boden sehe und ihn auch spüre. Weil wenn ich den Boden dann nicht mehr sehe, kriege ich so ein mulmiges Gefühl.
Bei mir ist es so, ich bin klaustrophobisch ein bisschen, also größere Menschenmassen ist gar nicht meins. Ich bin halt mit 16 in den Moshpit auf einem Konzert geraten und seitdem bin ich da echt nicht. Also enge Aufzüge, enge Räume oder Menschenmassen oder wenn man im Club warten muss, bis man raus kann oder sowas, das vermeide ich wirklich, wo es geht.
Ängste können sehr unterschiedlich und individuell sein. Trotzdem gibt es Ängste, die weiter verbreitet sind als andere. Daher möchten wir wissen, welche die häufigsten Ängste der Deutschen sind.
Die R+V-Versicherung beschäftigt sich seit 1922 mit dem Thema Angst. In jährlichen Umfragen erhebt die Versicherung Informationen zu den häufigsten Ängsten der Deutschen. 2019 sind es offenbar die medial besonders präsenten Themen, die Ängste unter den Deutschen schüren. Auf Platz 1 die Überforderung des Staates durch Flüchtlinge. Platz 2 Ängste, ausgelöst durch den Zuzug von Ausländern. Den dritten Platz belegt eine gefährlichere Welt durch die Trump-Politik. 47% der Befragten gaben an, Angst vor einer Überforderung der Politiker und vor politischem Extremismus zu haben. Des Weiteren haben die Deutschen Angst davor, dass das Wohnen unbezahlbar wird, im Alter ein Pflegefall zu werden oder dass die Kosten für Steuerzahler durch die EU-Schuldenkrise steigen. Die Angst vor Terrorismus ist von Platz 5 im Jahr 2018 auf Platz 9 gefallen. Das Schlusslicht der Top 10 bildet die Angst vor steigenden Lebenserhaltungskosten. Verwunderlich ist, dass sich keine Klimathemen unter den ersten 10 Rängen der häufigsten Ängste der Deutschen befinden. Die Deutschen sind dafür bekannt, ein Land mit einem relativ hohen Angstindex zu sein. Das heißt, was die Ängstlichkeit einer Bevölkerung im Vergleich zu anderen Ländern angeht, liegt Deutschland mit knapp 50% weit über dem Durchschnitt. Grundsätzlich lässt sich beim Thema Angst im Binnenland eine Tendenz erkennen. Im Osten sind Ängste viel stärker ausgeprägt als im Westen Deutschlands. Über Deutschland hinweg ist aber überraschenderweise in diesem Jahr das Angstniveau von knapp 50% auf immerhin 39% gesunken. Obwohl laut Experten das Jahr 2019 ein Jahr war, das zu vielen Sorgen und Ängsten in der Bevölkerung hätte anregen können. Die Deutschen sind also trotz vieler negativer Ereignisse in Sachen Politik oder Umwelt so entspannt wie lange nicht mehr.
Angst ist also ein alltäglicher Begleiter. Aber was genau ist Angst und wie entsteht sie? Angst ist neben Freude und Trauer eines der zentralsten Gefühle des Menschen. Meist wird diese Emotion mit eher negativen oder unangenehmen Empfindungen assoziiert. Doch was für uns nur ein lästiges und unangenehmes Gefühl ist, dient eigentlich zu unserem Schutz. Denn Angst war und ist wichtig für unser Überleben. Bei Angst reagiert unser Gehirn immer noch wie in der Steinzeit. Denn damals sollte sie den Menschen vor gefährlichen Tieren bei der Jagd oder zum Beispiel vor einem Gewitter beschützen. So konnte sie früher das Überleben des Menschen gewährleisten und auch heute kann uns Angst vor Gefahren beschützen. Sie dient als Warnsignal von möglichen Risiken und lässt uns dadurch vorsichtiger mit unserem Leben umgehen. Das deutsche Wort Angst stammt von dem lateinischen Wort angere ab und bedeutet so viel wie würgen, die Kehle zuschnüren. Damit beschreibt es das Gefühl, welches sich im Körper ausbreitet, sobald man Angst empfindet. Die Symptome für Angst sind bei den meisten Menschen die gleichen. Man beginnt zu zittern, zu schwitzen, man atmet schneller und man hat das Gefühl, das Herz klopft einem bis zum Halse. Für den Körper befindet man sich in einer vermeintlichen, gefährlichen Ausnahmesituation. Der Mensch wäre überfordert, all seine Körperfunktionen bewusst zu steuern. Deshalb gibt es autonome Nervensysteme, die diese Aufgaben automatisch ausführen. Im Falle der Angst reagiert das vegetative Nervensystem im Hirnstamm mit Warnsignalen. Der Hirnstamm ist entwicklungsgeschichtlich der älteste Teil unseres Gehirns. Er ist zwar nur daumengroß, trotzdem steuert er die überlebenswichtigen Funktionen wie Atmung, Blutdruck und Reflexe. Kommt es zu einer bedrohlichen Situation, sammeln unsere fünf Sinne, riechen, schmecken, fühlen, sehen und hören alle Sinneseindrücke und leiten sie gebündelt weiter ans Gehirn. Genauer gesagt an die Amygdala, den sogenannten Mandelkern. Angst- und Furchterlebnisse sind in diesem Teil des Gehirns gespeichert. Dort bewertet das Gehirn die aktuelle Situation und gleicht es mit vergangenen Erfahrungen ab. Stuft das Gehirn die Lage als gefährlich ein, reagiert der Körper blitzschnell. Der Mandelkern reicht die Information weiter an den Hirnstamm und von dort aus weiter an das Nervensystem. Als Reaktion schüttet der Körper verschiedene Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus. Diese drei sorgen dafür, dass der Körper mit ausreichend Energie und Anspannung für die bevorstehende Situation versorgt ist. Es gibt drei Möglichkeiten, wie der Körper auf Angst reagieren kann: Kampf, Flucht oder Erstarrung. In kürzester Zeit entscheidet das Gehirn, wie der Mensch reagieren soll. Um schnellstmöglich reagieren zu können, erhöht sich die Atmung, um genügend Sauerstoff zu transportieren. Die Pupillen erweitern sich und der Puls schlägt schneller. Wir nehmen dann alles um uns herum besser wahr. Das Gehirn setzt den Körper buchstäblich unter Strom, damit wir zur höchstmöglichen Leistung auffangen können, um die lebensbedrohliche Situation zu überleben. Hat man die lebensbedrohliche Lage überstanden, speichert die Amygdala alle damit verbundenen Sinneseindrücke ab, um bei einer erneuten, ähnlichen Situation noch schneller reagieren zu können. Ist man zum Beispiel im Wald einem gefährlichen Tier über den Weg gelaufen und man hat, bevor man das Tier gesehen hat, ein Knacken gehört, speichert das Gehirn dieses Geräusch ab. Sobald man dieses oder ein ähnliches Geräusch wiederhört, setzt sich der Körper in Alarmbereitschaft und löst Angst im Körper aus. Durch sein evolutionsbedingtes, blitzschnelles Agieren kann es jedoch auch zu einer falschen Interpretation der Situation kommen. Erkennt das Gehirn nach kurzer Zeit, dass das Geräusch dieses Mal mit keiner gefährlichen Situation einhergeht, werden alle Funktionen wieder heruntergefahren und der Körper beruhigt sich nach kurzer Zeit.
Mit einer Überreaktion des Körpers auf gewisse Situationen oder Geräusche haben Menschen zu kämpfen, die unter Angststörungen oder Phobien leiden.
Willkommen zur Phobien-Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Michael und ich selbst habe auch eine Phobie. Ich habe Angst vor dem Wort, das man so buchstabiert: A, 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 H, Ausrufezeichen. Dieses Wort. Ja, aber erzählt doch mal von euch. Fang du doch einfach mal an.
Ja, hallo, mein Name ist Carsten und ich habe Angst vor... Entschuldigung.
Entschuldige?
Da! Da! Da!
Ach so, Entschuldigung, tut mir leid.
Da! Da! Da!
Jede Entschuldigung. Okay, dann sollten wir darauf achten. Und wer bist du?
Ja, mein Name ist Heike und ich reagiere panisch auf Wiederholungen.
Aha, verstehe. Heike reagiert also panisch auf... Oh, jetzt hätte ich doch beinahe... Tut mir... Okay, okay, okay. Und was ist dein Problem?
Ich heiße Vera. Mein Problem ist, dass ich mich vor peinlichen Pausen fürchte.
Ja, und wie lang müssen diese Pausen sein?
Das war schon ziemlich nah dran.
Okay, dann sollten wir die Unterhaltung besser in Gang halten.
Schön.
Also wir... Ich bin zu spät dran. Entschuldigung.
Da! Ah! Da!
Okay, okay, ist okay. Also, das ist Heike und Heike hat eine Wiederholungsphobie.
Das tut mir leid.
Da! Ah! Da! Ah!
Und was ist dein Problem?
Bei Phobien anderer Leute muss ich bellen.
Oh, ja, gut, dann sollten wir uns doch besser zusammenreißen, ja? Also, mein Name ist Michael und ich habe Angst vor dem Wort A-A-A-H, Ausrufezeichen. Dieses Wort. So, und das ist Vera. Vera hat Angst vor peinlichen Pausen.
Oh, dann sollten wir die Unterhaltung besser in Gang halten.
Da! Das hat er gerade schon gesagt.
Entschuldigung.
Da!
Da! Lassen wir uns jetzt bitte ein bisschen zusammenreißen, ja?
Aber was genau sind Angsterkrankungen?
Angsterkrankungen sind eine der häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland mit rund 7 Millionen Betroffenen, Tendenz steigend. Hierbei handelt es sich um eine übermäßige Form der Angst. Trotz vieler Betroffener bekommen wir in unserem Alltag nicht viel mit von dieser Krankheit. Das kann daran liegen, dass selbst gesunde Menschen sich für ihre alltäglichen Ängste oftmals schämen. Und so ist es eben auch bei Betroffenen mit Angsterkrankungen. Viele schämen sich für ihre Krankheit, da sie eine panische Angst vor Objekten, Situationen oder Tieren entwickeln, die für den objektiven Betrachter eher harmlos und damit oft unverständlich sind. Den Betroffenen ist dabei bewusst, dass ihre übertriebene Angst nicht im Verhältnis zur Gefahr steht. Aus diesem Grund sind sie aber meist beschämt und sprechen daher nur selten mit ihrem Umfeld über ihre Ängste. Oft führen Angstzustände zu einem enormen Verlust der Lebensqualität. Der Alltag ist häufig eingeschränkt. Dadurch, dass sich die Angst mit der Zeit immer weiter konditioniert, entwickelt sich eine sogenannte Angst vor der Angst. Erkrankte versuchen zunehmend Situationen, die ihre Angst auslösen könnte, zu vermeiden, wodurch sie sich immer mehr in ihrem Leben und in ihrer Freiheit einschränken. Das ist auch einer der Gründe, wieso Angsterkrankungen sehr häufig mit Depressionen einhergehen. Angststörungen lassen sich unterteilen in Panikstörungen, bei denen es keinen erkennbaren Auslöser gibt, generalisierte Angststörungen, bei welchen in allen Lebenssituationen stark ausgeprägte Ängste auftreten können, und in Phobien, bei denen es einen erkennbaren Auslöser der Angst gibt. Diese zeigen sich also nur in konkreten Situationen, wenn man zum Beispiel eine Spinne sieht, es gewittert oder wenn jemand blutet. Es gibt rund 600 verschiedene Phobien, dabei kann man unter einer oder auch unter mehreren Phobien leiden. Auslöser für diese Ängste können verschiedene Ursachen sein, dabei gibt es aber vier Hauptfaktoren. Zum einen die dem Menschen eigene biologische Veranlagung. Bei Angst laufen in jedem Menschen eigentlich ähnliche Prozesse ab. Und doch gibt es manche, bei denen die Amygdala schneller Alarm schlägt als bei anderen. Diese vorschnelle Warnung an das Nervensystem lässt den Körper selbst in harmlosen Situationen mit Angst reagieren. Ist diese Grundlage geschaffen, gibt es weitere Faktoren, die zu einer Phobie führen können. Der Lernprozess trägt ebenfalls eine große Rolle dazu bei, ob im späteren Verlauf eine Phobie auftreten kann oder nicht. Bekommt ein Kind von klein auf mit, wie sich die Mutter immer wieder vor Spinnen erschreckt, kann das Kind diese Angst mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls entwickeln. Sind Eltern sehr ängstlich und demonstrieren uns diese Angst, kann das Angsterkrankungen begünstigen. Oft schlummern diese Ängste tief in unserem Inneren, bis sie durch einen aktuellen Auslöser wie Stress und hohe Belastung ans Tageslicht treten. Unsere Amygdala, also der Mandelkern, ist aktiver, wenn die Stressbelastung hoch ist und reagiert damit schneller auf Angstsituationen. So gibt es häufig situative Auslöser, die erst eine Phobie in Gang bringen. Trotz dieser Faktoren braucht es unbedingt den letzten Faktor, um von einer Angsterkrankung sprechen zu können. Hat man lediglich eine Panikattacke, spricht man noch lange nicht von einer ernsthaften Phobie. Erst wenn die Angst die Gedanken und die Handlung beeinflussen und man die Angst vor der Angst entwickelt, spricht man von einer ernsthaften Erkrankung. Welche Phobie man entwickelt, ist immer sehr individuell und hängt mit den verschiedenen Lebenssituationen zusammen. Die drei häufigsten Phobien sind aber die Agoraphobie, die Angst vor großen und öffentlichen Plätzen, die Klaustrophobie
und die soziale Phobie, bei der man Angst davor hat, im sozialen Mittelpunkt zu stehen oder anderen unangenehm aufzufallen. Eine Sache haben aber alle Phobien gemeinsam: das Gefühl des Kontrollverlustes. Im Folgenden haben wir uns eine Phobie näher angeschaut. Wir sprachen mit einer 22-jährigen Frau über ihre Sozialphobie. Unsere Interviewpartnerin wollte aber aufgrund ihrer Erkrankung anonym bleiben. Deshalb haben wir das Gespräch nachgestellt. Was für eine Phobie hast du denn?
Ich habe eine Sozialphobie und die wurde ungefähr vor 5 bis 6 Jahren bei mir diagnostiziert.
Wie äußert sich denn die Phobie bei dir oder wie wirkt sie sich bei dir aus?
Also die kommt vor allem in Situationen, die mich sozial beanspruchen, so wie es der Name eigentlich auch schon sagt. Ich fühle mich dann auch immer unwohl und ich habe vor allem das Gefühl, dass ich halt von allen Seiten angestarrt werde und die Leute mich auslachen oder beurteilen, was ich sage oder was ich mache. Dann bekomme ich Herzrasen. Meine Gedanken, die sind auch komplett durcheinander. Ich habe auch manchmal das Gefühl oder ich habe dann das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich weg will. Und wenn es manchmal ganz schlimm ist, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich einfach nur weinen will. Ich fange dann auch an zu zittern und mir wird richtig warm und dann bekomme ich auch Panik. Das ist 1 oder 2 Mal passiert, dass ich so eine Panikattacke bekommen habe.
Gibt es dann auch Situationen, die besonders schlimm für dich sind oder bei denen sich die Phobie dann besonders stark ausprägt?
Vor allem, wenn ich im Mittelpunkt stehe und weiß, dass mich alle anschauen, dann will ich einfach nur weg. Eben sowas ist halt dann vor allem bei Präsentationen, da ich beim freien Sprechen auch schlecht improvisieren kann. Und dann bekomme ich wieder Herzrasen und fange dann auch an zu stottern oder schnell zu reden. Ja, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann ist es für mich auch immer ziemlich anstrengend, weil es mir ziemlich schwer fällt, aus mir herauszukommen und Gespräche oder Konversationen zu beginnen. In der größeren Gruppe fühle ich mich auch immer allein, weil es mir schwer fällt, an den Gesprächen teilzuhaben. Mich dann eben wieder beobachtet fühle und Angst habe, dass ich irgendwas Falsches sage und dafür auch wieder beurteilt werde. In neuen Situationen, wenn ich da auf mich allein gestellt bin, dann kommt die Phobie auch. Ich fühle mich dann immer auch ziemlich hilflos, weil ich nicht weiß, was eben auf mich zukommt oder was passieren wird.
Und wie stark schränkt dich deine Phobie im normalen Leben bzw. in deinem Alltag ein?
Früher war es schlimmer. Also es mag jetzt übertrieben klingen, aber früher war es ziemlich schwierig für mich, normal zu leben. Situationen, die halt für andere normal sind, die sind für mich halt eben schwerer. Andere verstehen das dann eben auch nicht und fragen mich, warum ich das jetzt nicht einfach machen kann. Kleine Sachen wie Pakete annehmen, an der Kasse bezahlen oder als ich kleiner war, in die Schule alleine zu fahren, sind mir früher sehr schwer gefallen. Und ich habe mir immer ziemlich viele Gedanken gemacht, was halt passieren kann oder wie andere reagieren auf das, was ich mache oder wie ich auf andere wirke. Deswegen hatte ich vor solchen Situationen immer viel Stress und es mir noch schwerer fiel, an solche Sachen ranzugehen. Über die Jahre bin ich aber jetzt selbstständiger geworden und habe gelernt, damit zurechtzukommen. Und es gibt aber immer noch Situationen, in denen ich mich aber auch hilflos fühle und merke, dass die Phobie einfach doch noch da ist und mich doch dann eher noch einschränkt. Aber ich schaffe es jetzt, mich zu überwinden und mir fällt es leichter, mit allem umzugehen. Ich schaffe es mittlerweile, in eine überfüllte Bahn zu steigen und alleine einkaufen zu gehen oder Anrufe zu tätigen. Das wäre für mich früher auch unmöglich gewesen.
Wie hat sich denn die Phobie bei dir entwickelt oder gab es irgendwie auch ein Erlebnis, was sie ausgelöst hat?
So genau kann ich das gar nicht sagen. Also ob es jetzt einen genauen Grund gibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es so in der 8. Klasse angefangen hat, weil ich schon immer ziemlich schüchtern war und große Probleme damit hatte, mich anderen anzuschließen oder mich vor anderen zu öffnen. In der 8. Klasse, da wurden dann die Klassen neu gemischt und ich bin in eine Klasse gekommen, wo ich keine einzige Person gekannt habe. Ich musste mich dann eben ziemlich anstrengen, da Anschluss zu finden. Und dann kam es auch noch dazu, dass meine Schule, in der ich war, dass sie nicht an den Schülern interessiert war und Kinder mit den schlechteren Noten als dumm abgestempelt wurden. Und so ging es mir auch, also vor allem bei Mathe und Physik, da haben mich die Lehrer ständig im Unterricht gezwungen, was zu sagen, dass ich mit meiner mündlichen Note meine schriftlichen Noten wieder ausgleichen konnte. Da stand ich zusätzlich unter enormem Druck. Ich wollte natürlich halt nicht durchfallen und dann kam es dazu, dass ich immer bis in die Nacht gelernt habe. Am Anfang von der 9. Klasse, da kam es dann auch noch dazu, dass ich mich mit einer Freundin zerstritten hatte und dann schon wieder komplett allein in der Klasse war. Und ich saß in den Pausen immer allein im Gang und hatte einfach nur Angst, mit anderen zu sprechen oder mich mit denen zu unterhalten. Der Schuldruck, der ist auch dann noch schlimmer geworden, also mit den Jahren ist es immer mehr geworden. Und ich glaube, dass auch dadurch, also durch diese Kombination, irgendwas in mir ausgelöst wurde, dass ich dann mit starken Bauchschmerzen irgendwann mal aufgewacht bin und die eben dann psychisch bedingt waren. Und seitdem habe ich die Schule auch nie wieder besucht.
Bei dir hört sich das ja schon relativ schlimm an. Warst denn du dann in Therapie? Und falls ja, hat sich dadurch irgendwie was verbessert bei dir?
Also ja, ich war in Therapie und ich war auch 2 Jahre lang in der Kinder- und Jugend-, also bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin. Und ich kann es auch nur empfehlen. Die helfen da einem wirklich. Und wenn man das Gefühl hat, dass man auch unter so einer Phobie leidet, dann sollte man da hingehen und sich Hilfe suchen. Mir hat es wirklich geholfen, weil ich da auch viele Tipps bekommen habe, also auch zu Präsentationen, dass ich da immer was zum Festhalten mit nach vorne nehmen soll, also irgendwie einen Stift oder so. Sie hat mich auch mal begleitet, als es für mich ganz schwer war, irgendwie in einen Bus zu steigen, da ich noch nie mit einem gefahren bin und komplett überfordert war. Andere scheint es eben normal, aber für mich halt eben nicht und da hat sie mir dann geholfen. Seitdem kann ich auch dann ohne Probleme, also fast ohne Probleme, alleine Bus und Bahn fahren. Und letztes Jahr, da war ich auch bei der Ergotherapie, da habe ich vor allem gelernt, mit meinen Gedanken und Gefühlen umzugehen und dass ich in bestimmten Situationen mich auch selbst beruhigen kann, also zum Beispiel durch Atemübungen oder Skills.
Also würdest du auf jeden Fall Leuten in deiner Situation empfehlen, sich Hilfe zu holen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall. Also wenn man wirklich merkt, dass man unter so einer Phobie leidet oder generell, dass man einfach in manchen Situationen nicht damit klarkommt, auf sich allein gestellt zu sein, dann ist es gut, wenn man so eine Hilfe beiseite hat, weil die kann einen wirklich unterstützen und begleiten.
Und gibt's sonst irgendwas, was dir hilft, besser mit der Phobie umzugehen, beziehungsweise hast du irgendwelche Tricks, um solche Situationen für dich zu verbessern?
Ja, kommt immer auf die Situation drauf an. Also wichtig oder fast das Wichtigste für mich ist eigentlich, dass ich bei stressigen Situationen immer jemanden bei mir habe, den ich vertrauen kann. Die Person, die muss einfach nur dabei sein oder ich muss wissen, dass sie da ist und einfach nur, dass ich, falls ich Panik bekomme, dass ich weiß, dass da jemand ist, der mich unterstützt. So neue Situationen wie zum Beispiel Telefonate oder Termine, die plane ich immer vorher. Also vor allem bei Telefonaten überlege ich mir immer, was und wie genau ich etwas sagen will. Und ich habe auch früher, habe ich mir immer so ein Skript, also einfach einen Text geschrieben, was ich sagen will, damit ich es nicht vergesse. Für Termine schaue ich halt immer auch vorher genau, was ich sage oder wo ich hin muss und plane meinen Weg. Früher habe ich bei Präsentationen zum Beispiel auch immer versucht, das, was ich sagen wollte, auswendig zu lernen. Mittlerweile geht es auch, dass ich nur noch einen Stichpunktzettel vorbereiten muss. Und wenn ich dann präsentiere, dann nehme ich den Zettel immer mit nach vorne. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln ist es so, dass ich mich, wenn es möglich ist, auf einen Einzelplatz setze, nur Musik höre und aus dem Fenster schaue. Und wenn ich dann doch das Gefühl habe, dass ich angestarrt werde, dann merke ich, dass ich unruhig werde. Oder wenn ich dann merke, dass ich unruhig werde, dann konzentriere ich mich auf was anderes. Also irgendwie auf was, was ich sehe und schaue raus oder ich mache irgendwie was am Handy. Das lenkt mich dann am meisten ab. Und wenn ich unter Druck stehe, dann hilft es mir, dass ich irgendwas habe, was mich beschäftigt. Also ich habe immer auch 2 Haargummis an meinem Arm. Mit denen kann ich dann im Notfall meine Hände beschäftigen und mich dann ablenken.
Wie hat denn dein näheres Umfeld auf die Phobie von dir reagiert?
Meine Eltern, die waren, glaube ich, nicht wirklich überrascht, weil die haben das sehr über die Zeit mitbekommen. Und sonst habe ich es auch nur 3 bis 4 Freunden erzählt, weil ich mich für die Sache halt immer ein bisschen geschämt habe. Und die haben aber dann verständlich reagiert und mich dann auch unterstützt.
Du hast ja vorher gesagt, dass es öfters vorkam, dass manche mit Unverständnis auf deine Situation reagiert haben und eben gesagt haben, warum fällt dir das jetzt nicht einfach leicht, so eine alltägliche Situation? Was würdest du sagen, wie ist denn der Umgang in deinem Umfeld mit der Phobie? Und allgemein, findest du, dass diese Erkrankung ernst genommen wird oder wird sie auch manchmal eben eher herabgespielt?
Eigentlich kann ich sagen, dass sich jeder die Mühe gibt und versucht, mich zu unterstützen, auf mich zu achten. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar dafür. Manchmal wird mir auch Hilfe angeboten, falls mir wirklich was irgendwie sehr schwer fällt, aber mittlerweile passiert es auch nur noch selten. Kann aber auch passieren, dass man eben nicht immer drauf achtet. Also es ist auch schon öfters passiert, weil viele vergessen es einfach mal schnell, dass mir ein paar Sachen eben schwerer fallen als jetzt den anderen, die nicht unter dieser Phobie leiden. Und dann können auch schon mal wieder Vorwürfe vorkommen, warum ich denn eben so Probleme habe, jetzt irgendwie was zu machen, was für die total normal ist. Und in solchen Momenten fühle ich mich dann doch wieder ziemlich schlecht. Also es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Und ich habe meine Freunde in meinem Umfeld und meine Familie, die mich darin stärken und unterstützen und auch darauf Acht geben und denen ich auch vertrauen kann.
Also geht's jetzt generell auf jeden Fall besser als früher?
Mir geht's auf jeden Fall besser als früher. Viele Situationen fallen mir auch viel leichter.
Dann vielen lieben Dank für das Interview und dass du so offen mit uns geredet hast.
Gerne.
Und wie kann man seine Ängste überwinden? Ängste können auch entstehen, wenn wir eine bestimmte Situation als gefährlich interpretieren. Die eigenen ängstlichen Gedanken können somit Angst- und Panikgefühle hervorrufen. Aber wie lässt sich diese Angst überwinden? Zunächst muss man herausfinden, welchen Gedanken einen in einen Angstzustand versetzen. Häufig sind es Gedanken wie: Mein Flugzeug stürzt sicher ab oder ich werde mich total blamieren. Ein Rezept gegen diese Form von Angst wäre, sich selbst gut zureden. Es besteht keinerlei Gefahr, ich bin in Sicherheit. Meine Angst ist unangenehm, aber ich werde mich ihr stellen. Anschließend können wir die mit Angst belegte Situation bewusst herbeiführen. Diese Methode wird auch Konfrontationstherapie genannt. Zunächst werden die typischen Angstsymptome auftauchen, weil man bisher davon ausgegangen ist, dass die Situation eine Gefahr darstellt. Man muss sich bewusst machen, dass die Angstgefühle das Ergebnis der eigenen Gedanken sind. Die negativen Gefühle werden vorübergehen. Flüchten wir aber vor der Situation, bevor die Angst abgeklungen ist, verfestigt sich die Angst noch mehr. Die Konfrontationstherapie ist also nur erfolgreich, wenn wir so lange in der Situation bleiben, bis sich die Angst legt. Da Angst ein körperliches Signal ist, das uns vor Gefahren bewahren soll, kostet es viel Überwindung, eine Angstsituation zu durchleben, die man als gefährlich betrachtet. Deswegen benötigen Betroffene einer Angststörung häufig Unterstützung im Rahmen einer Therapie, um ihre Ängste langfristig zu bewältigen. Für die alltägliche Angst hingegen reichen Tricks wie die Atmung zur Beruhigung und dann Augen zu und durch.
Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand, niemand. Und wenn er aber kommt, dann laufen wir davon.
Die Kindheit ist nicht nur von Freude und dem Gefühl von Schwerelosigkeit geprägt, sondern auch häufig von Angst. Oftmals sind es allerdings nur angstbesetzte Phasen. Zu bestimmten Zeiten der Entwicklung ein ganz natürlicher Prozess. Kinderängste begleiten meist eine Zeit der Veränderung. Fast immer verursacht durch die angstauslösende Wirkung neuer Wahrnehmungsreize, die sie bisher nicht kannten. Eine neue Situation, wie etwa der Schulanfang, wo Kinder auf fremde Menschen treffen und neue Erfahrungen machen, können Ängste auslösen. Hinzu kommt eine mangelnde Kenntnis realer, möglicher Situationen sowie die Unterschätzung der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten.
Also als Kind hatte ich Angst, alleine zu schlafen. Und das ging dann auch irgendwann, aber auch nur, wenn dann erstmal das große Licht an war und ein Hörbuch gelaufen ist. Dann irgendwann hat es gereicht, wenn ein kleines Licht an war. Mit 10 ging das auch komplett mit Licht aus.
Ja, in meiner Kindheit kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, irgendwie größere Angst gehabt zu haben. Ich meine, ja, mir war es eigentlich relativ so erzogen, dass wir vielleicht Angst vor dem Teufel hatten als Kinder. Oder dass wir in die Höhle kommen oder solche Ängste. Aber ansonsten habe ich keine Angst.
Ich habe früher, als ich ein kleines Kind war, Aktenzeichen XY gesehen. Und seitdem habe ich Angst vor Einbrechern. Oder als Kind hatte ich Angst vor Einbrechern.
Als ich noch kleiner war und als nachts schlafen wollte, hatte ich immer Angst davor, dass irgendwelche kleinen Tiere in mein Bett krabbeln und irgendwas mit mir machen, mich aufessen.
Diese Mäuseangst, die habe ich, seit ich zurückdenken kann, auch in meiner Kindheit gehabt. Und ich erinnere mich, so glaube ich, an einen Ursprung. Ich bin im Keller gewesen, habe Sprudelflaschen getragen und dann bin ich irgendwie durch eine Maus so stark erschrocken, dass ich diese Sprudelflasche habe fallen lassen. Und dann bin ich ganz stark geschimpft worden von meiner Mutter, weil ich so Angst habe, so blöd bin, ja, irgendwie. Aber das hat sich so manifestiert, dass ich eigentlich nichts dagegen machen kann.
Ich hatte als Kind ziemliche Höhenangst. Das hat mich aber im Großen und Ganzen nicht viel davon abgehalten, irgendwie auf Bäume hochzuklettern. Und ich bin dezent oft vom Baum gefallen.
Wie alle kleinen Kinder, Monster, Vampire, Hexen.
Als Kind hatte ich besonders Angst davor, dass mir meine Kuscheltiere oder mein Kuscheltier geklaut werden, weil das immer bei mir war und meine Geschwister mir das öfter mal geklaut haben. Und für mich war das dann natürlich immer ein Horrormoment, wenn ich geärgert wurde, wenn mir das geklaut wurde. Und da habe ich schon fast ein bisschen eine Panik entwickelt, dass dem Kuscheltier irgendwas zustoßen könnte.
Kinderängste beziehen sich überwiegend auf aktuelle Ereignisse der unmittelbaren Umgebung. Mit zunehmendem Alter wächst ihre Abstraktionsfähigkeit sowie ihr Vermögen, Ereignisse zu reflektieren und Fantasie von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Ängste können sich jedoch je nach Alter stark wandeln. So sind häufige Ängste von Babys und Kleinkindern laute Geräusche, fremde Menschen, Trennung oder Verletzungen. Ab dem zweiten Lebensjahr können sich Ängste vor Monstern, Einbrechern, Tieren und Dunkelheit entwickeln. Schulkinder haben häufig eine Angst vor der Schule, vor Krankheiten, sozialen Situationen oder Gewitter. Im Zuge der Pubertät dominieren die Ängste vor Verletzungen, Krankheiten, sozialen Situationen und Sexualität. Es gibt verschiedene Entstehungsquellen der Ängste von Kindern. Zum einen die situativ durch Bedrohung ausgelöste Angst. Sie tritt auf, wenn ein Kind eine Art der Bedrohung empfindet. Zum Beispiel, wenn es angeschrien wird, wenn die Mutter sich nicht mehr im Gesichtsfeld des Kindes befindet oder wenn es sich von einem älteren Kind bedroht sieht. Zum anderen gibt es die entwicklungsbedingte Angst. Hierbei haben Kinder Angst davor, den nächsten anstehenden Schritt, die Entwicklungsherausforderung, nicht zu schaffen. Das drücken Kinder häufig in Bildern aus, indem sie Monster, Spinnen oder ein Gewitter zeichnen. Außerdem gibt es die Angst, die sich aus Lebenssituationen ergibt, wie die Geburt eines Geschwisterkindes, die Trennung der Eltern oder der Start in den Schulalltag. Angst kann sich bei Kindern auch äußern, wenn das Erziehungsverhalten der Eltern zu streng oder zu bedrohlich ist, wohingegen alles zuzulassen dazu führen kann, dass sich das Kind verloren fühlt und dabei ebenso Ängste entwickelt. Kinder haben auch häufig Angst vor Situationen oder Dingen, mit denen sie schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Wenn das Kind schon einmal auf eine heiße Herdplatte gefasst hat, verbindet es mit dieser Handlung eine schmerzhafte Erfahrung. Generell lassen sich bei Kindern 4 Grundängste im Alter von 0 bis 7 Jahren unterscheiden. Bei der ersten großen Angst, die ein Säugling haben kann, handelt es sich um die sogenannte Symbioseangst, die Angst vor der Muttertrennung. Man spricht in der Entwicklungspsychologie von der ersten großen Angstwelle, die ein Neugeborenes entwickeln kann. Das Baby erlebt dabei die Mutter als unabhängige, eigenständige Person. Die Eltern müssen dem Kleinkind in dieser Phase Halt geben, damit es versteht, dass die Bezugspersonen bleiben. Die zweite große Angst ist das allgemein bekannte Fremdeln. Es ist ein weltweites Phänomen, das alle Babys haben. Hier geht es um das Kennen und Erkennen. Neugeborene haben oftmals Angst vor fremden Personen. Auch der eigene Vater kann sich zu einer fremden Person entwickeln, wenn er mal länger auf Geschäftsreise war. Wenn das Kleinkind die unbekannte Person nicht einordnen kann, fängt es an zu schreien und sucht Schutz bei einer Bezugsperson, meist der Mutter. Des Weiteren ist bei Kindern im Kleinkindalter die Trennungsangst stark ausgeprägt. Sie beginnt vor allem in der Zeit, in der die Eltern ihre Sprösslinge in Kitas, Krippen oder zu Tagesmüttern geben. In dieser Phase ist eine hohe Sensibilität erforderlich. Kinder verlassen ihre bisherigen Bezugspersonen und lernen neue Bezugspersonen kennen. Kinder haben kein Zeitgefühl. Sie wissen also nicht, wann und ob die Eltern sie wieder abholen. Kinder brauchen Zeit, um sich an die neuen Bezugs- oder Bindungspersonen zu gewöhnen. Bei der vierten und letzten Kleinkinderangst spricht man von der mystischen oder magischen Phase. Hierbei geht es um die Vernichtungsangst und die Furcht vor dem Tod. Kinder erkennen, dass es nicht nur gute, sondern auch böse Menschen gibt. Sie haben in dieser Phase Angst vor Naturgewalten, Einbrechern, Geister und Gespenster. Wie können Eltern ihren Kindern helfen? Kinder können sehr kreativ sein, wenn es darum geht, Lösungen gegen ihre Angst zu finden. So lassen sich die meisten Monster und Gespenster spielerisch verjagen. Die Ungeheuer zu malen, sie in einem Rollenspiel zu erlegen und anschließend über sie zu reden, hilft fast immer, ihnen etwas von ihrer Bedrohlichkeit zu nehmen. Kinder können sich also ihre Ängste leicht nehmen lassen. Mit Liebe, Geborgenheit und Sicherheit ist den meisten schon sehr geholfen. Während andere Menschen ihre Ängste meiden, legen es andere ganz darauf an, dieses Gefühl hervorzurufen. Psychologen bezeichnen diesen Reiz als Angstlust. Horrorfilme schaffen es immer wieder, viele Menschen zu faszinieren. Und auch die Deutschen erfreuen sich von Jahr zu Jahr mehr am Hype um Halloween. Sich zu gruseln scheint bei vielen beliebt zu sein. Aber wer hat denn schon freiwillig gerne Angst? Warum das so ist, erfahrt ihr jetzt.
Oh nein, die kann doch jetzt nicht da runtergehen. Ich kann gar nicht hinsehen.
Du bist aber auch ein Angsthase.
Du weißt doch, dass ich Horrorfilme nicht mag. Ich kann gar nicht verstehen, wie man sich sowas freiwillig anschaut.
Genau diese Frage stellen sich viele. Warum gruseln wir uns gerne? Einige können sich für Gruselgeschichten am Lagerfeuer, schaurige Kostüme an Halloween oder einen Film mit Gänsehautgarantie begeistern. Psychologen nennen dieses Verlangen, sich zu gruseln, Angstlust. Schauen wir uns einen Horrorfilm an und halten uns dabei vor Angst die Hände vors Gesicht, sind wir unangenehm erregt. Ist der Film zu Ende, nimmt diese Anspannung ab und wir sind froh, dass wir selbst noch einmal davongekommen sind. Im Gehirn liegen die Zentren für Angst und Lust nebeneinander und auch unser Körper durchlebt beim Gruseln eine Achterbahn der Hormone. Adrenalin lässt uns zunächst erschaudern und unser Herz rasen. Später schütten wir Endorphine aus und sind glücklich, dass alles, was im Film passiert, nicht real ist. Die Suche nach dem Nervenkitzel ist dabei allerdings nicht jedermanns Sache. Jeder Mensch hat ein anderes Angstmaß. Wer sich schnell erschrecken lässt, schaut sich ungern einen Film mit unheimlichen Gestalten an. Interessant ist auch, in einer Gruppe fühlen wir uns gut aufgehoben und damit auch sicherer. Daher schauen sich viele Menschen gerne zusammen mit anderen einen Horrorfilm an. Und wenn alles vorbei ist, kann man gemeinsam darüber lachen.
Ängste sind ein fester Bestandteil unseres Lebens. Dabei will sie uns eigentlich nicht das Leben schwer machen, sondern unseren Körper zur Höchstleistung bringen, um uns zu beschützen. Dennoch kann Angst unterschiedliche Maße annehmen, sei es die überlebenswichtige Angst, die Angstlust oder die Angststörung. Generell sollten wir unsere Ängste annehmen und offen mit unseren Mitmenschen darüber sprechen. Meistens sind wir nicht so allein mit unserer Angst, wie wir zuvor angenommen hatten. Gegen die meisten Ängste können wir mit einfachen Mitteln ankämpfen, um sie auch langfristig zu überwinden. Und ansonsten Augen zu und durch.
Wen das alles jetzt noch nicht überzeugt hat, der möge daran denken, dass ein Flugzeug 17-mal sicherer ist als ein Auto und definitiv schneller als ein Ruderboot.
Ängste sind also vielschichtiger, als wir auf den ersten Blick annehmen. Natürlich hat Angst auch noch mehr Facetten, mit denen es sich lohnt, auseinanderzusetzen. Dieser Einblick in das Themenfeld war das Feature von Anna Stiegeler und Nurian Rasidova. Im Kontrast zu Angst beschäftigt sich der Singer-Songwriter Leven Kelly mit einer ganz anderen Emotion. Freude! Und zwar singt er nicht über Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass wir alle etwas mehr von diesem Gefühl brauchen. Und jeder dieses verdient. Hier ist Joy von Leven Kelly.
So we hit one. Music biz bump me up, trying to ruin all my friendships, but I keep the joy. I was 18 making beats in my studio. I did it for the joy. Now you might feel it take too long, but we gon' fight and keep on marching to our dream. Yeah. Oh, oh, oh yeah. It break my heart every time I turn the news on and see the police shot another young brother black boy. You know we had a mother, father, grandmother, brother, sister, but you see him as another black boy. Now you might feel it take too long, but we gon' fight and keep on marching to our dream, yeah. Oh, oh. Around the world, man, need some peace on earth, man. Asking for a change, oh, I'm praying for some joy. Man, they blowing up France and they killing kids in class, oh, we need a little joy. Now you might feel it take too long, but we gon' fight and This land is your land, this land is my land. Can we just be grown, man? You acting like a gotta boast and gotta hold hands. Man, you gotta vote, man, that's your only voice. Now you might feel it take too long, but we gon' fight and keep on marching to our dreams, yeah. Oh, yeah, yeah.
Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
Joy!
Das war Lieven Kerli mit seinem Song Joy. Und hiermit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei Olivia Denner für ihren Beitrag über Burnout, sowie bei Nurian Rasidova und Anna Stiegeler für ihr Feature Angst. Und natürlich danke ich auch Ihnen fürs Zuhören. Zum Ausklang hören wir Frank Rarrell, Carefree Swing. Regie führte Ulrich Hegele. Und an der Tontechnik Klaus Klein. Mein Name ist Alex Mauch. Sie hörten Radio Mikro Europa und ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder ein. Tschüss.